Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Heute sprechen wir über die Bedeutung von Städten, darüber, wie sie uns im Kampf gegen die Klimakrise helfen können und wie das Leben in der Stadt in Zukunft noch lebenswerter sein kann. Zu Gast bei uns ist der italienische Architekt und einer der renommiertesten Stadtwissenschaftler Vittorio Lampugnani. Seit mehreren Jahrzehnten forscht Lampugnani zum Städtebau. In seinem aktuellen Buch kritisiert er, dass viele Städte Europas wenig nachhaltig gebaut werden. Die Zukunft, so Lampugnani, sind Städte, die dauerhafter und dichter sind. Herr Lampugnani, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
Sehr gerne.
Herr Lampugnani, Sie sind ja heute nicht bei uns direkt im Studio, sondern per Videokonferenz zugeschaltet. Sie sitzen jetzt in Ihrem Büro in Mailand, wir eben bei uns im Studio in Wien. Und Sie leben ja schon seit 25 Jahren in Mailand mittlerweile. Können Sie uns kurz so schildern, wie lebt es sich in einer Stadt wie Mailand?
Ach, ganz gut, sonst würde ich ja nicht hier bleiben. Es ist eine ziemlich lebendige Stadt, ist nicht ganz so schön wie Wien, aber hat schon ihre schönen Seiten, ist eine, wie soll ich sagen, relativ normale Stadt, architektonisch betrachtet, keine wunderbaren Höhepunkte, aber schon ein paar schöne Häuser und ja, die Lebensqualität ist, ich würde es wagen zu sagen, fast mit jener von Wien vergleichbar, fast.
Sie haben jetzt Wien schon angesprochen. Zumindest von einer Konferenz weiß ich, dass Sie schon mal auch in Wien waren, nämlich 2012. Da haben Sie auch einen Vortrag gehalten im Wien-Museum Karlsplatz. Wie haben Sie Wien damals erlebt oder haben Sie auch die Möglichkeit gehabt, noch öfter herzukommen?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil Wien ist eigentlich, ich würde sagen, nach Mailand und Rom, also meine Städte, wenn Sie so wollen, meine absolute Lieblingsstadt. Ich finde es eine wunderbare Stadt, ich finde es architektonisch fantastisch. Ich finde die Schichtung von Architekturen, die dort existiert, wunderbar. Und das ist einfach gut. Und die Wiener sind gar empathisch, wie man ihnen sagt, ganz im Gegenteil.
Sie haben ja wirklich schon einiges geschrieben, auch zum Thema Stadtentwicklung, zum Städtebau, zur Geschichte des Städtebaus. Also ein Buch zum Beispiel zum Thema die Stadt von der Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert, dann auch die Stadt im 20. Jahrhundert und auch ein Buch zur Stadt der Moderne. Könnten Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was Sie am Städtebau allgemein so fasziniert?
Also was mich daran fasziniert ist, dass, also wenn Sie so wollen, ist Städtebau so der Versuch, das Leben der Menschen zu gestalten und zwar so zu gestalten, dass es möglichst, also wenn man das gut macht, dass es möglichst angenehm und produktiv und anregend wird. Also es hat ja die ganze Komplexität des Lebens, auch die ganze Widersprüchlichkeit natürlich des Lebens, aber es bietet sozusagen die Möglichkeiten wirklich der Gestaltung des Lebensraums und zwar des öffentlichen Lebensraums, weswegen mich Städtebau im Grunde mehr interessiert als Architektur.
Natürlich schwer zu sagen aus den vielen Büchern und aus der langen Zeit, wie Sie sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, aber wenn Sie jetzt ein paar Dinge nennen könnten, was hat sich bei der Stadt der Moderne verändert? Wie sieht es heute anders aus im Vergleich zum Beispiel zum 20. Jahrhundert, wenn man den Städtebau und die Stadtentwicklung vergleicht?
Ich würde ja den Bruch nicht im 20. Jahrhundert anlegen, sondern eher, sagen wir mal, im späten 19., Anfang allenfalls 20. Jahrhundert. Also im Grunde mit dem Bruch letztlich verabschiedet von der kompakten Stadt, wenn man so will, von der traditionellen Stadt mit Straßen, Plätzen, Parks, also mit diesen Grundelementen von Stadt und versucht stark ins Grüne hinauszugehen mit dem Gartenstadtmodell, mit dem Siedlungsmodell, mit den ganzen sozusagen Vorstellungen einer völlig neuen, anderen Stadt. Ich glaube, das ist der große Bruch und ich glaube, das ist ein ganz problematischer Bruch, weil wir dadurch sowohl die Stadträume verlieren, die letztendlich, wie soll ich sagen, so Sinnbild der Gesellschaft, nicht nur Sinnbild, sondern auch Instrument der Gesellschaft und der Gemeinschaft sind, aber auch, weil wir damit angefangen haben, die Landschaft zu zerstören oder zumindest die Landschaft sehr, sehr stark zu beeinträchtigen, was, glaube ich, auch letztendlich ökologisch ein großer Fehler ist.
Auf das Thema werden wir im späteren Verlauf noch eingehen. Sie haben in einem früheren Interview gesagt, dass Städtebau auch sehr viel mit der Individualisierung der Gesellschaft zusammenhängt. Könnten Sie das genauer beschreiben, inwiefern?
Ich würde behaupten, dass eben bis zum späten 19. Jahrhundert Städtebau die Disziplin war, die primär die öffentlichen Räume gestaltet hat. Also primär das, was sozusagen allen gehörte und letztendlich eben Symbol der Gemeinschaft war. Mit dem 20. Jahrhundert gibt es eine Reaktion, eine nicht unverständliche übrigens, Reaktion auf teilweise extrem negativen Wohnbedingungen im 19. Jahrhundert, die aber eben nicht städtebaulich und nicht architektonisch, sondern politisch und sozial und ökonomisch bedingt waren. Jedenfalls gibt es diese Reaktion und man stellt die Wohnung, die letztendlich die private Wohnung, in den absoluten Vordergrund. Also die Wohnung muss gesund sein, die Wohnung muss gut besonnt sein, die Wohnung muss gut belichtet sein. Ist ja alles gut. Ich bin ja auch dafür. Aber dieses Primat der Wohnung zu Ungunsten des öffentlichen Raumes, zu Ungunsten der städtebaulichen Ordnung, ist eine schwierige Erbschaft, mit der wir uns mühselig auseinandersetzen müssen und bei der wir, denke ich, auch einen Paradigmenwechsel brauchen.
Auf diesen Paradigmenwechsel werden wir wahrscheinlich auch bald noch zu sprechen kommen. Zunächst zu Ihrem Buch, was vor kurzem erschienen ist, mit dem Titel Gegen Wegwerfarchitektur. Bei Wegwerfen, Wegwerfkultur denken jetzt wahrscheinlich viele an Plastikbecher, andere Gebrauchsgegenstände im Alltag, bei Städtebau eher an stabile, dauerhafte Strukturen. Wie passen diese beiden Begriffe zusammen?
Ja, sie passen überhaupt nicht zusammen. Eben weil, wie Sie sagen, Architektur sollte gerade etwas Festes sein, sollte etwas Dauerhaftes sein, sollte etwas sein, was Beständigkeit hat und letztendlich auch suggeriert. Aber das ist nicht mehr so. Das Architektur ist so etwas geworden, was ja letztendlich ein Mittel ist, Geld zu erwirtschaften, was sie letztendlich, wenn man so will, immer gewesen ist. Seit der Antike gab es ja die Bauspekulation. Aber diese Verwertung der Architektur hat jetzt einen Rhythmus angenommen, der nichts mehr mit der realen Lebensdauer der Architektur, also mit der physischen Lebensdauer der Architektur zu tun hat, sondern im Grunde nur mit der Lebensdauer der Architektur als Investitionsobjekt. Und das halte ich, also diese Dichotomie, die man relativ genau orten kann, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo man wirklich beginnt, Real Estate als rein ökonomische Tätigkeit zu betreiben. Diese Auffassung von Architektur ist, glaube ich, ich bin sicher, dass es ein großes Problem ist, dass es eigentlich eine Katastrophe ist. Aber ich glaube auch, dass diese Sicht, dass man Architektur als etwas betrachtet, was eben Teil unserer Wegwerfgesellschaft geworden ist, relativ viel erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie sind im Augenblick, aber auch, wie man sie vielleicht ändern könnte.
Was meinen Sie konkret damit? Also, dass Objekte, sozusagen Wohnungen, immer schneller abgerissen, neu errichtet werden oder auch Häuser? Sprechen Sie da auch den Leerstand an zum Beispiel? Also, was meinen Sie mit dieser Wegwerfkultur? Wie hängt das mit den Gebäuden, mit den Wohnungen etc. zusammen?
Sehr vielfältig, also auf sehr vielfältige Art und Weise. Also es hängt natürlich damit zusammen, mit dem Leerstand, den Sie gerade genannt haben, dass Wohnungen einfach dadurch, dass sie sowieso Geld bringen, gar nicht mehr vermietet werden müssen. Sie sind so wie Sparbüchsen, die man hat und die so von alleine an Wert gewinnen. Aber bis hin zu der Vorstellung, dass jede Architektur, die ein bisschen altmodisch geworden ist, Probleme aufwirft, etwas salopper gesagt, nicht den Geschmack der Zeit trifft und der Geschmack ändert sich relativ rasch, dass die eben, weil sie unattraktiv ist, abgerissen und erneuert werden kann. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich lernen, in längeren Zeitabschnitten zu denken und auch mit Architekturen umzugehen, die uns vielleicht nicht so wahnsinnig gefallen im Augenblick. Ich denke an die Gartenstädte, ich denke an die Siedlungen, ich denke aber auch an die Großsiedlungen, also an diese Megastrukturen der 70er und 80er Jahre. Also alles Wohnformen, die uns jetzt vielleicht nicht mehr so gut gefallen. Die Wohnung ist auch ein bisschen zu klein, man ist zu beengt, man ist in einer zu großen Struktur. Aber damit kann man sich abfinden. Und es ist besser, man findet sich ab und beziehungsweise versucht, das Beste daraus zu machen, als zu sagen, nein, es gibt eine Tabula rasa und wir fangen ganz neu an. Auch weil wir jetzt, wenn wir jetzt ganz neu anfangen, ja, werden die nach uns, also wir haben ja auch die Weisheit mit Löffeln gefressen, und die in 10 Jahren nach uns kommen, also meine Studenten zum Beispiel, die werden etwas anderes machen, etwas Neues machen, hoffentlich auch etwas Besseres machen. Und es wäre völlig sinnlos, sich vorzustellen, dass, um diesen neuen Platz zu machen, wieder große Teile von Städten abrasiert werden müssen.
Wie könnte man mit diesen Gartenstädten, wie Sie gesagt haben, mit diesen einzelnen Siedlungen dann umgehen in Zukunft? Also geht es da um Themen wie zum Beispiel Nachverdichtung, um Umgestaltung, Umbau etc. Oder was gibt es da für Möglichkeiten, mit diesen Siedlungen, mit diesen Stadtformen teilweise auch umzugehen in Zukunft?
Es gibt viele Möglichkeiten. Ich persönlich Also ich bin ja sehr für Dichte, ich bin für die kompakte Stadt, ich liebe die kompakte Stadt, ich liebe auch die sehr dichte Stadt, ich liebe das Stadtzentrum von Wien, genauso wie ich das Stadtzentrum von Rom oder von Mailand liebe. Ich leide auch nicht, muss ich sagen, unter Dichte-Stress. Aber dies gesagt, glaube ich nicht, wie gesagt, das ist jetzt sehr persönlich, ich glaube persönlich nicht an die Vorstellung einer Nachverdichtung. Ich glaube, dass die Gartenstädte oder ich glaube, dass die Siedlungen der 20er Jahre in sich eine konsistente Stadtform sind und als solche auch erhalten werden können. Ich meine, es sind keine Beispiele, die wir nachahmen dürfen. Sie haben eine absurd niedrige Dichte, sie verschwenden wahnsinnig viel Landschaft, sie verschwenden übrigens auch sehr viel Energie, weil dadurch, dass es Einzelhäuser sind, gibt es sehr hohe Wärmeverluste, es gibt auch Energieverluste durch die langen Leitungen, es gibt ganz viele Nachteile. Es gibt auch das Problem der Mobilität, man ist weit draußen in der Stadt, man muss hin und her fahren. Aber dies gesagt, glaube ich auch, dass auch diese Vorstellung von Stadt müssen wir respektieren. Das heißt, wir müssen nicht alles erhalten, aber die besten Beispiele sollten wir erhalten in ihrer, wenn Sie so wollen, Unzeitgemäßheit, um nicht zu sagen, also aus heutiger Sicht ein bisschen, fast könnte man sagen, ihre Absurdität. Aber sie sollten so erhalten sein, aber daneben sollten wir das bauen, was wir heute für richtig halten.
Sie haben vorhin schon Ihre Kritik dazu geäußert, einfach immer wieder sehr viele Bauten abzureißen, neue hinzustellen. Jetzt ist aber gerade bei Neubauten eben oft das Argument der Nachhaltigkeit, des Umwelt- und Klimaschutzes, also neue Bauten sind besser ausgestattet, sind klimafitter etc. Also da wird ja sehr viel mit diesen Argumenten auch sozusagen argumentiert. Spricht es nicht sozusagen dafür, auch in Neubauten zu investieren? Und was ist wirklich dran dann an diesen ganzen Nachhaltigkeitsversprechen, die man auch aus der Baubranche natürlich immer wieder hört?
Ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein mit Rezepten. Es geht nur so oder es geht anders. Es gibt Altbauten und Altbauten. Die haben unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Möglichkeiten auch des Erhalts. Ich wehre mich schon dagegen, dass jetzt mit dem Vorwand der Nachhaltigkeit eben, dass die Gebäude gut gedämmt sein müssen, dass sie auf dem Stand der Technik sein müssen, dass sie kompakt auch sein müssen, dass man leichtfertig abreißt und Neubau. Wenn man sich die Sachen, diese Projekte dann ganz, also ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, letztendlich ist der Motor nicht die Nachhaltigkeit, sondern die Bauspekulation, weil eben dieses Abreißen und Neubauen letztendlich einfach mehr Profit bringt. Und deswegen wäre ich sehr vorsichtig. Wissen Sie, es gibt auch, also zumindest habe ich noch keine Berechnungsmethode gefunden, die wirklich auch die graue Energie, also die Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude zu bauen, also um Wände hochzuziehen zum Beispiel, die mich wirklich überzeugt, also die wirklich, von der ich wirklich, die ich mich verlassen möchte. Und deswegen denke ich, dass in der Regel es energetisch günstiger ist, ein Gebäude zu erhalten, vielleicht ein wenig zu ertüchtigen, vielleicht dann besser zu dämmen, als es abzureißen und neu zu bauen. Aber wie gesagt, das ist so meine Grundtendenz. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, schauen wir uns erst einmal sehr, sehr ernsthaft und sehr gewissenhaft an, ob man nicht ein Gebäude erhalten kann. Wenn wir wirklich zum Schluss kommen, es lohnt sich nicht, dann natürlich dürfen wir abreißen.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal das Thema Dämmung angesprochen. In Ihrem Buch erwähnen Sie ja einen Begriff im Zuge dieser, wie Sie sagen, kurzatmigen Maßnahmen, die oft umgesetzt werden im Sinne des Klimaschutzes. Und Sie bezeichnen den Begriff eben als Vermummungsfundamentalismus. Wenn es um Dämmung geht, könnten Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht erklären, was Sie damit meinen.
Manchmal habe ich schon etwas Spaß an den Wörtern und an Wortschöpfungen. Aber was ich damit meine, ist die Vorstellung, dass sozusagen mit einer guten Wärmedämmung alles gelöst ist. Also unsere ganzen energetischen Probleme werden gelöst, wenn die Häuser keine oder sehr wenig Wärmeenergie mehr brauchen. Das eine, das stimmt schon mal nicht, weil es gibt ganz viele andere Dimensionen. Und sozusagen die Folge daraus, also die Folge von diesem ersten Trugschluss meiner Meinung nach, ist, dass man sagt, man muss jetzt alle Häuser dämmen, egal ob es Häuser sind, die wirklich eine Wärmedämmung brauchen und auch ertragen, bis hin zu historischen Bauten, die die Wärmedämmung überhaupt nicht ertragen können. Oder bei denen man zum Beispiel mit Innendämmung und subtilen Verfahren vielleicht nicht ganz die Effizienz erreichen kann eines Passivhauses, aber eine relativ gute Effizienz. Also ich plädiere schon für eine, wie soll ich sagen, für eine etwas differenzierte Sicht und grundsätzlich auch für Respekt für die Architektur. Ich meine, die historischen Bauten sind einfach nicht so gut gedämmt wie die modernen Bauten, weil das nicht ein großes und großes Thema war, ob schon sie nicht schlecht übrigens sind in der Regel, aber eben nicht ganz so gut. Aber vielleicht brauchen sie auch nicht ganz so gut zu sein. Dafür sind sie sehr schön.
Was ja auch wichtig ist. Mit Herrn Lampugnani spreche ich gleich noch über bedeutsame Belanglosigkeiten in der Stadt. Was der Kiosk, die Straßenlaterne und Abfalleimer so bedeutsam macht für das Stadtbild. Davor machen wir aber noch eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück.
Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr.
Standard-Podcasts gibt's ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben jetzt schon sehr viel eben über den Klimaschutz, die Nachhaltigkeit im Gebäudesektor gesprochen. Welche Auswirkungen hat die Baubranche eigentlich auf den Klimawandel, auf den Umweltschutz und welche Möglichkeiten, welches Potenzial steckt auch für den Klimaschutz in der Architektur, in der Bauwirtschaft?
Sehr groß. Also sie hat einen sehr großen Impact auf unser, vor allem unser CO2-Ausstoß. Also über die Hälfte ist im weitesten Sinn dann Schuld des Bauens. Das geht vom Bauen selbst bis hin zur Zwangsmobilität, die entsteht, wenn man schlechte Stadtplanung betreibt. Und insofern ist es nicht falsch oder es ist, ich würde sagen, es ist sogar notwendig, dass wir uns da ernsthafte Gedanken machen. Natürlich können Sie jetzt sagen, ja, angesichts der Kriege, die gerade um uns herum brennen, ist das alles, sind das alles Kleinigkeiten, weil das sind ja viel größere menschliche, aber auch ökologische Katastrophen, die da passieren. Aber ich glaube, so da dürfen wir nicht denken.
Sie haben eben auch schon mehrmals von diesem Plädoyer gesprochen, beziehungsweise von den Veränderungen, die passieren müssen, die Sie sich auch wünschen für die Baubranche. Eben, es geht darum, dauerhafter, dichter und vor allem auch weniger zu bauen, haben Sie gesagt. Wenn wir jetzt noch einmal zu dem Dauerhaften gehen, wie sieht eine Architektur Ihrer Meinung nach aus, die wirklich lange lebt, die wirklich viele Jahrzehnte, vielleicht sogar eben Jahrhunderte überlebt?
Das ist genau die Frage, die mich umtreibt. Und wenn Sie so wollen, ist das ein bisschen auch der Grund, weswegen ich das Buch geschrieben habe. Eigentlich habe ich das Buch geschrieben, um ein paar Dinge, die mir so durch den Kopf gingen, einfach so auch für mich zu diskutieren und für mich etwas in einer sehr nicht definitiven Form übrigens klarzustellen. Aber die große Frage ist genau die, die Sie gestellt haben. Wie sieht heute eine Architektur aus, die dauerhaft ist und die deswegen auch ökologisch ist? Und es geht ja auf unterschiedliche Arten und Weisen. Sie können Gebäude bauen, die so fest sind, so solide sind, dass sie einfach lange halten. Das war eigentlich die Strategie der Geschichte. Architektur hat ja immer, oder die große Architektur, sagen wir mal, hat ja immer versucht, die Zeit zu überdauern und hat ja immer seinen zumindest fiktiven Ewigkeitsanspruch. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, nicht das Gebäude selbst lange, also extrem langlebig zu machen, sondern die Bestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist, das geht von den Baumaterialien bis hin zu den Bauelementen, die so zu machen, dass sie entweder wiederverwendet werden, nachdem das Gebäude dann mal obsolet geworden ist, oder indem man Elemente, die es schon gibt und die keiner so richtig braucht, wiederverwendet. Also ich glaube, da gibt es noch viel, viel, viel Potenzial. Und das ist etwas, was mich wirklich interessiert, zu überlegen. Ich kann Ihnen keine Antwort geben, also ich versuche es ein bisschen in meiner eigenen Arbeit als Architekt zu machen. Aber wie ist das ästhetische Potenzial dieses Paradigmenwechsel, den wir einfach unserem Planeten schulden?
Ein großes Thema ist ja auch die Umnutzung, die neue Verwendung von alten Gebäuden. An welche Gebäude denken Sie da zum Beispiel? Welche Gebäude könnten in Zukunft umgenutzt werden, neu gestaltet werden, neu verwendet werden?
Alle. Wir haben ja bis jetzt, oder sagen wir in den letzten Jahrzehnten, haben wir gelernt und eigentlich ganz gut gelernt, zum Beispiel mit alten Fabrikgebäuden, mit Lagerhallen, mit solchen Gebäuden umzugehen. Sie könnten auch sagen, Kunststück, die sind einfach so schön, haben so viel Charme, sind so gut gebaut, dass sie logischerweise, dass sie sich geradezu anbieten, renoviert zu werden. Was übrigens auch nicht so ganz stimmt, weil diese wunderbaren alten Manufakturen mit gusseisernen Säulen in Soho wären ja auch zerstört worden, wenn nicht sozusagen die Künstler sie besetzt hätten und sie sozusagen für sich wieder entdeckt hätten und dadurch auch wieder gesellschaftsfähig gemacht hätten. Insofern glaube ich schon, dass wir auch mit anderen Typologien intelligent umgehen können, also mit öffentlichen Gebäuden, mit Schulen, die nicht mehr als Schulen funktionieren, bis hin eben zu den Bürohäusern aus den 60er und 70er Jahren, die im Augenblick keiner so richtig haben will, die auch nicht mehr so gebraucht werden und die man mit etwas Pfiff und etwas, ja, auch etwas Bereitschaft zu Kompromissen und zu Standards, die eben nicht vielleicht die allerhöchsten sind, durchaus in Wohnungen verwandeln kann.
Jetzt haben wir ja vorher schon davon gesprochen, dass die Baubranche das große Geld darin zieht, eben neue Gebäude aufzustellen, diese dann zu vermarkten, also sei es jetzt neue Hochhäuser oder andere Wohnkomplexe, dass jetzt wirklich Unternehmen auch groß in ja, die Renovierung von diesen alten Fabriken oder sonst was investieren, ist vielleicht was, was man weniger hört. Also wie könnte man dieses Umnutzen, dieses Umbauen in Zukunft auch wirtschaftlich attraktiver machen?
Oh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde Ihnen freundschaftlich widersprechen, wenn Sie sagen, dass es keine Investoren gibt, die alte Fabrikgebäude umwandeln. Also Zürich West beispielsweise, also das Industriequartier von Zürich, ist ja so entstanden, ist nicht ganz nach meinem Geschmack entstanden, wenn ich das sagen darf. Aber immerhin, also da sind eine Menge von Fabrikhallen, von Fabrikgebäuden täglich umgenutzt worden. Und soweit ich weiß, hat man da auch ganz gut Geld verdient, wogegen ich ja auch nichts habe. Also ich will ja nicht nur Mäzene in der Stadt haben, ob schon ein paar mehr in der Stadt nicht schlecht hätten. Ich will damit sagen, wenn es einen Bedarf gibt, anders ausgedrückt, wenn es einen öffentlichen Druck gibt, dann passen sich auch die Unternehmer an. Also der Kapitalismus ist ein Problem natürlich, aber hat eine unglaubliche Geschmeidigkeit, die wir auch nutzen sollten.
Und dieser öffentliche Druck, also wie könnte der dann aussehen?
Er sieht schon aus. Also den gibt es ja schon. Es gibt ja sehr viele junge Leute, die eben nicht in neue Wohnungen einziehen wollen, sondern versuchen auch natürlich aus ökonomischen Gründen in alte oder umgewandelte Wohnungen einzuziehen, die teilweise dahin ziehen, also in Fabrikgebäude, wo man eigentlich gar nicht wohnen darf. Also da könnte man ein bisschen flexibler dann werden, auch mit Normen. Aber ich glaube wirklich, dass auch die Narrative, die man entwickelt, auch die Geschichten, die man über solche Häuser erzählt, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das ist ein bisschen unsere Aufgabe, Ihre auch übrigens, den Menschen die Augen zu öffnen für Qualitäten von Gebäuden, die wir, ich auch übrigens, also ich habe das vor 20 Jahren hätte ich eine ganz andere Konversation geführt, gebe ich zu, die ich damals als falsch, städtebaulich falsch, architektonisch überholt, eingeschätzt habe, eigentlich eben frei zum Abbruch gegeben hätte.
Was meinen Sie da konkret? Also an was haben Sie da gedacht?
Ach, viele, also die gesamten Großsiedlungen zum Beispiel, von der Gropiusstadt zu den Häusern von bei Ihnen, von Harry Gluck. Ich fand die, oder wir fanden sie, also wir Architekten damals vor 20 Jahren, fanden sie einen Fehlgriff, ein falsches Konzept. Dann kamen noch teilweise die sozialen Probleme dazu. Und es ist natürlich eine beliebte Art, mit sozialen Problemen umzugehen, indem man einfach die Architekturen abreißt, weil es ist leichter, Architekturen abzureißen, als soziale Probleme zu lösen. Ich glaube, da sind wir alle ein Stück weiter. Und auch die Öffentlichkeit ist eben aufmerksamer und vorsichtiger geworden.
Sprechen wir noch kurz über das zweite große Thema, eben die dichtere Stadt. Also jetzt wir haben zuerst die langlebige Stadt, die langlebige Architektur erwähnt. Die dichte Stadt, viele denken womöglich auch an das Konzept der 15-Minuten-Stadt. Welche Zukunft sehen Sie in dem?
Also ich bin überzeugt, dass es die Zukunft ist. Ich bin natürlich auch überzeugt, dass es die Vergangenheit war. Also die 15-Minuten-Stadt ist eigentlich die historische Stadt, nicht? Und es ist auch kein Zufall, dass die 15-Minuten-Stadt genau dort, also in den Städten wie Paris oder Rom oder Barcelona, am besten realisiert wird, weil die einfach diese Dichte und diese Kraft und diese Kompaktheit haben. Aber ich glaube eben, dass die 15-Minuten-Stadt, also sie ist sicher von der Lebensqualität das wahrscheinlich beste Modell, das wir haben. Sie ist sozial das beste Modell, das wir haben, weil sie einfach auch Menschen, die nicht so mobil sind wie die jungen Leute, es ermöglicht, in der Stadt zu bleiben, sie nicht sozusagen hinausdrängt. Und sie ist die ökologischste Stadt, weil sie zumindest prinzipiell es ermöglicht, in nächster Nähe zu arbeiten und zu leben. Das heißt, man muss nicht hin und her pendeln. Alles ein bisschen idealistisch, ich weiß. Ich sehe es Ihnen schon an, was Sie sagen wollen. Das funktioniert natürlich alles nur, wenn sich die Leute das leisten können. Und im Augenblick können sich das nicht leisten, im Stadtzentrum zu wohnen und zu arbeiten. Aber das muss man ändern. Da gibt es ja bei Ihnen die besten Beispiele.
Tatsächlich wäre auch meine nächste Frage in die Richtung gewesen. Also wie ließe sich das in der Praxis überhaupt umsetzen und wäre das in jeder Stadt dann auch möglich, wenn man bedenkt, wie sehr die Architektur ja von den letzten Jahrzehnten vielleicht auch von einer sehr autolastigen Stadt geprägt ist?
Von der autolastigen Stadt müssen wir sowieso wegkommen. Und zwar ziemlich dringend. Und wir kommen ja auch nicht so schnell, wie wir sollten, aber wir kommen davon weg. Also das ist ein nicht tragfähiges Modell. Die einzige Stadt, die eben diese 15-Minuten-Stadt auch realisiert, ist letztlich die Stadt des langsamen Verkehrs. Wie es funktionieren kann, also politisch, ökonomisch ist das nicht so ganz einfach, aber es gibt Beispiele und eben Wien ist ein wunderbares Beispiel, also was vor allem in den 20er und 30er Jahren in Wien gemacht wurde, also die wunderbaren Superblocks, die wirklich in der Stadt gebaut werden, die also nicht außerhalb gehen wie die Siedlungen in Frankfurt oder in Berlin, sondern die wirklich in der Stadt bleiben, sind ein ganz fantastisches Modell. Kombiniert natürlich mit der sozialdemokratischen Wohnungspolitik, die wissen sehr besser als sich ein ziemlich komplexer Mechanismus war. Aber wenn das damals funktioniert hat, warum soll das heute nicht funktionieren?
In einem Interview mit der NZZ haben Sie ein schönes Zitat gesagt. Da haben Sie gesagt, der größte Fehler ist zu denken, dass man gute Städte bauen kann, indem man einfach schöne Häuser baut. Es braucht mehr, das, was die Häuser zusammenhält. Was ist es Ihrer Meinung nach, was eben diese Häuser zusammenhält?
Primär ist das der öffentliche Raum, also es sind die Straßen und Plätze. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, am wichtigsten ist. Übrigens auch das, was jeder Real Estate-Tritt weiß, wenn er Ihnen sagt, was ist das Wichtige an einem Haus? Lage, Lage, Lage. Nicht? Also die Lage, was ist die Lage? Die Lage ist das Quartier, die Lage ist der Platz, die Lage ist die Straße, die Lage ist der Park in unmittelbarer Umgebung. Also das ist so wie für mich so wie das Grundgerüst. Aber es gibt natürlich schon etwas mehr. Es gibt auch die architektonische Konvention, der Wille, Architekturen nicht als einzelne Individualitäten zu gestalten, sondern als Elemente, die zur Stadt gehören. Und ich muss wieder so wie eine Verbeugung machen. Da sieht man ja diese, ja, wenn Sie so wollen, relativ zurückhaltenden, also nicht besonders expressiven Architekturen der Superblöcken, die, wenn Sie dann genauer hinschauen, von den großartigsten Architekten der 20er und 30er Jahre gebaut wurden, die sich aber ganz bewusst zurückgenommen haben, um etwas zu schaffen, was letztendlich nicht einzelne Architekturen waren, sondern im Grunde ein urbanes System.
Ich möchte zum Abschluss noch über ein Thema sprechen, das Sie in einem Buch so betitelt haben, Bedeutsame Belanglosigkeiten, das Sie vor einigen Jahren veröffentlicht haben. Darin geht es Ihnen stark um die Kleinigkeiten, die viele wahrscheinlich im Alltag in der Stadt übersehen, also wie Kioske, Straßenlaternen oder auch Abfalleimer. Welche Bedeutung haben diese kleinen Objekte, diese oft unbedeutsamen Objekte für das Stadtbild und für die Stadtentwicklung?
Ja, ich glaube, sie haben eine ganz große Bedeutung, weil sie, wie soll ich sagen, so ein bisschen den Ton angeben einer Stadt. Ich bin auf dieses Thema, das mir übrigens viel Spott von den Kolleginnen und Kollegen eingebracht hat, dass ich überhaupt so viel Zeit vergeude, um mit dieser Forschung über Bürgersteige und Straßenlaternen und Straßenschilder verschwende. Aber ich bin darauf gekommen, wir hatten das Glück, in der Nähe von Zürich wirklich so ein kleines Quartier zu bauen für einen privaten Entwickler. Und da ging es um die Straßenschilder. Und dann wurde das gemacht, was normalerweise gemacht wird. Ein sehr guter Grafiker wurde gebeten, da ein Signaletik-System zu entwickeln und hat sehr schöne Stelen gemacht, die an sich als Objekte sehr, sehr schön waren, aber das Ganze in eine Art Shopping-Mall verwandelt haben. Also als etwas, was im Grunde völlig fremd war in der Stadt, während wir gerade versucht haben, so wie eine Art Kontinuität von Stadt zu bilden. Und dann habe ich festgestellt, dass wenn wir einfach nur relativ einfache Geschichte. Anstatt dieser Luxusstelen die ganz normalen Zürcher Straßenschilder nehmen, also blau und weiß auf Maille-Tafeln, dass das plötzlich eine extrem wohltuende Normalität bekommt. Und das war also der, das erzähle ich ja nur, weil das war so der, ein bisschen der Anlass, weswegen ich angefangen habe, mich mit diesen Kleinigkeiten zu, mit diesen eben vermeintlichen Belanglosigkeiten zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, sie tragen sehr, sehr stark zur Atmosphäre und letztendlich auch zur Identität eines Quartiers bei, letztendlich einer Stadt.
Raten Sie auch jedem Einzelnen, sich bewusst diese Dinge im Alltag anzuschauen, beziehungsweise anders gefragt, müssen wir oder sollten wir diesen Dingen, diesen kleinen Dingen, also wenn es jetzt um Straßenlaternen geht, um Gehsteig etc., auch im Alltag wieder mehr Beachtung schenken?
Es kann nicht schaden. Es muss auch nicht sein. Ich meine, Walter Benjamin hatte dieses wunderbare Wort geprägt, dass Architektur in Unaufmerksamkeit wahrgenommen wird. Das gilt für die Häuser, das gilt für die Straßen, das gilt für die Plätze, das gilt natürlich auch für die Straßen oder besonders für die Straßenlaternen und für die Bürgersteige. Aber ich finde es schön und angenehm und instruktiv, dass diese Dinge so wie ihre eigenen Geschichten erzählen und vielleicht, das war auch der Grund, weswegen ich daraus ein kleines Buch gemacht habe, vielleicht erzählen sie sogar nicht von der Stadt als kulturelles Ensemble, aber als Lebensort, also über das Leben der Menschen in der Stadt erzählen sie vielleicht sogar ein bisschen mehr als die großen Architekturen, also das Opernhaus oder die Zinshäuser, also die, quasi die Bürgersteige zum Beispiel. Wir denken immer, das ist unser Schutz vor den Autos oder vorher von den Fuhrwerken, das ist ja auch alles richtig, aber teilweise richtig. Aber ursprünglich waren sie ja dafür da, die Menschen vor dem Schlamm und dem Dreck zu schützen. Als Voltaire nach London geht und dort die ersten Bürgersteige sieht, kommt er zurück nach Paris und ist begeistert und sagt, ja, das ist die Demokratisierung der Stadt. Die Demokratisierung der Stadt, weil dadurch, dass es plötzlich Bürgersteige gibt, ist es möglich, auch ohne Kutsche über die Straßen zu laufen, ohne eben bis zu den Knien im Schlamm und im Dreck zu versinken. Also damit diese Bilder von wie die Städte in der Vergangenheit ausgesehen haben, wie sie sich entwickelt haben, davon erzählen uns diese kleinen Dinge.
Das ist auch ein schöner Schluss, würde ich sagen, Herr Lampugnani. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch und für die Zeit. Es war sehr spannend, Ihnen zuzuhören und ich glaube für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns doch gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder in der Folge dabei seid. Tschüss.
Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr.
Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
Wie wird der Ukraine-Krieg enden?
Und warum wird alles immer teurer?
Ich bin Tobias Holub.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.